Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Interception.
Touchdown.
Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind langsam auf der Zielgeraden unserer Season Previews angelangt. Jetzt haben wir die letzte Western Division, die uns noch fehlt, nämlich die AFC West, die American Football Conference West, und danach kommen dann auch nur noch die Northern Divisions. Aber jetzt von den Northern Divisions, über die wir vorhin schon wieder, wieso haben wir vorhin, beziehungsweise in der letzten Folge, eigentlich über die Northern Divisions und die Lions gesprochen? Es ist mir ein Rätsel. Rätsel. Und wir bleiben jetzt weg von irgendwelchen anderen Divisions und spreche nur über die extrem spannende AFC West.
Gern. Und dann mit dem letzten Platz.
Muss mir die Division noch ein bisschen schön saufen, glaube ich. Genau, das ist richtig. Wir starten wie immer mit dem letzten Platz dieser Division aus der vergangenen Saison. Wie ihr wisst, gehen wir nach der Abschlusstabelle der vergangenen Saison, der vergangenen Regular Season, um genau zu sein. Und das war in der vergangenen Saison, waren das die Denver Broncos, die da standen mit 5-11, jetzt auch nicht so unbedingt den besten Rekord abgeliefert. War jetzt aber auch nicht unbedingt überraschend, oder?
Nein, also es hing wahnsinnig viel letztes Jahr bei den Broncos daran, wie sich Drew Lock weiterentwickelt und ob er sich weiterentwickelt. Und hier kann man halt ganz klar die Frage damit beantworten, ja, leider nicht. Also Drew Lock hatte keine gute
quasi
Saison.
404 Entwicklung not found.
Ja, so ungefähr. Und das hat sich dann natürlich auch offensiv wiedergespiegelt. Also offensiv ging in vielen Spielen nichts. Die Defense konnte es dann auch nicht über die ganze Saison irgendwie kompensieren. Und so steht man halt dann folgerichtig bei 5-11.
Aber wenn ich mir das Team jetzt so für die nächste Saison angucke, da habe ich ehrlich gesagt auch schon wieder ein bisschen Bauchschmerzen dabei, muss ich sagen. Quarterback Teddy Bridgewater. Wir haben schon einige gute Jahre von ihm gesehen, aber eben auch schon einiges Schlechtes, vor allem nach seiner starken oder nach seiner schweren Verletzung, ne?
Ja, also diese Bridgewater-Verpflichtung oder Trade, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich sehe jetzt in ihm vielleicht eine Sicherheitsvariante, aber einfach für die Offense nicht so viel mehr oder so die Möglichkeit, dass die Offense auf einmal so floriert mit Bridgewater auf Quarterback. Ich meine, die Panthers hatten sicherlich ihre Gründe, warum sie ihn nach einem Jahr wieder entlassen haben und aus Sam Darnold gegangen sind. Und Teddy Bridgewater, wie gesagt, vielleicht ein bisschen so die Sicherheitsvariante. Man hat ja sonst eigentlich genug Playmaker, meiner Meinung nach, mit Courtland Sutton, KJ Hamler, Jerry Jeudy vor allem, der letztes Jahr sehr gut war, Noah Fant, und auch auf Running Back mit Javonte Williams, Melvin Gordon, Royce Freeman, was man dort alles umeinander laufen hat. Das ist alles sehr, sehr gut, aber es hängt halt dann auch wieder wahnsinnig viel von Teddy ab. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Teddy auf einmal so deutlich viel besser spielt, wie er es die letzten Jahre getan hat. Und dann schaut es schon wieder ganz, ganz schwierig aus.
Ja, du hast gesagt, es schaut schon wieder ganz, ganz schwierig aus, wenn Teddy Bridgewater nicht wieder in seine ganz, ganz alte Form zurückfindet, die wir schon lange leider nicht mehr von ihm gesehen haben. Jetzt hast du gerade eben sehr, sehr positiv über die Wide Receiver, über die Running Backs und natürlich auch den Teil der Noah Fant gesprochen, aber hier ist doch eigentlich auch wieder das Problem, dass wir im Grunde genommen keine wirklich gute, qualitativ hochwertige Tiefe im Kader der Denver Broncos sehen, oder?
Ja, also Tiefe würde ich mal sagen, ist sonst halt noch gegeben auf Wide Receiver mit Tim Patrick, der letztes Jahr auch das ein oder andere gute Spiel hatte. Und aber mit Deontay Spencer und Adrian Killins, die beide noch im Roster stehen sollten, hat man hier auch nicht diese Top-Männer, aber die brauchst du halt nicht. Wenn du 4 gute Wide Receiver hast und dann 2, die ab und zu einen Snap nehmen oder halt, wenn sich einer verletzt, auch mal einspringen können, aber natürlich nicht die Rolle voll und ganz ausfüllen können, ist das auch ganz klar. Aber die Tiefe ist meiner Meinung nach da schon eher gegeben wie bei anderen Teams. Vor allem, wenn wir jetzt auch mal so in die NFC West geschaut haben, da war es ja dann doch etwas anders, aber Wide Receiver sehe ich jetzt nicht so das Problem und Running Back gleich zweimal nicht.
Alles klar. Und wenn wir dann jetzt einfach mal so ein bisschen auf diejenigen schauen, die Teddy Bridgewater davor bewahren sollen, sich wieder zu verletzen. Die Offensive Line, ich bin mir tatsächlich auch nicht ganz sicher, wie ich diese Positionsgruppe bei den Denver Broncos bewerten soll. Wir haben auf der einen Seite ganz gute Namen mit dabei, fällt mir zum Beispiel auch gerade Lloyd Cushenberry ein, beziehungsweise auf, aber auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, oder?
Ja, also Garrett Bolles, der Left Tackle spielt, hatte halt letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr. Die Jahre davor konnte er halt leider nicht so gut überzeugen. Und es wird halt die große Frage sein, ob er diese Leistung, sage ich mal, wiederholen kann oder wenigstens überdurchschnittlich spielt oder ob er in die altbekannten oder alten, in die alte Leistung zurückfällt. Und dahinter mit hat man sich ja auch zum Beispiel Dalton Reisner, der jetzt auch erst in sein drittes Jahr geht. Von dem kann man sich vielleicht noch etwas erwarten. Lloyd Cushenberry geht, glaube ich, in das zweite Jahr. Also da hat man junge Spieler und auf der rechten Seite mit Graham Glasgow und Bobby Macy, so heißt er, hat man auch ja schon ältere Spieler, Veteranen. Die O-Line, glaube ich, sollte im Ganzen dann doch ganz okay sein. Vorausgesetzt aber, dass sich zum Beispiel Cushenberry und Dryson nochmal ein bisschen steigern zu letzter Saison und Garrett Bolles die Leistung vielleicht nicht halten kann, aber trotzdem überdurchschnittlich gut ist.
Alles klar, dann hüpfen wir mal ganz schnell auf die andere Seite der Line of Scrimmage, nämlich der Defensive. Und bei der Defensive, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt feiern soll, was ich da sehe, oder mir eher weinend die Hände vom Kopf zusammenschlag, oder?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Defense in Summe gut ist, vor allem die Secondary ist sehr stark, also mit Kareem Jackson und Justin Simmons hat man ein sehr gutes Safety-Duo und auch auf Cornerback mit Kyle Fuller, ich glaube es ist nicht Kendall Fuller, ja genau, Kyle Fuller, einer der beiden genau, Fuller-Brüder, Ronald Darby, der zurückkommt zu den Broncos, Bryce Callahan, dann hat man sich in der ersten Runde noch einen Cornerback geholt, ich muss nur kurz den Namen suchen, fällt der Name auf die Schnelle leider nicht ein. Wo ist er denn? Patrick Surtain, der the Second von Alabama, hier auch noch mit einem First-Round-Pick darauf verwendet. Also ich würde sagen, dass die Secondary schon sehr stark ist und davor, ja, Linebacker kann man vielleicht so ein bisschen als Schwachpunkt ansehen, meiner Meinung nach. Josie Jewell und Alexander Johnson jetzt beide nicht so überragend. Aber insgesamt würde ich dann doch sagen, dass die Defense überdurchschnittlich gut ist, wenn ich es mir so auf den ersten Blick anschaue.
Gut, ist natürlich die Frage, reicht eine überdurchschnittlich gute Defensive im Fall der Denver Broncos aus, um über gewisse Probleme in der Offensive hinweg täuschen zu können, wie zum Beispiel eben den, ja, jetzt schon öfter angesprochenen Teddy Bridgewater?
Nein, und das hat man halt letzte Saison auch schon gesehen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel oder Siwon Miller zum Beispiel zurückkommen, gleich der letztes Jahr aufgrund Covid-19 einen Holdout gemacht hat, der sollte dann doch auch wieder gut werden, aber im Endeffekt sind natürlich Defensiven viel volatiler und natürlich auch anfälliger in der Leistung einzubrechen, wie es eine Offense ist, und somit sollte auch hier für die Broncos vielleicht oder insgesamt die überdurchschnittliche Defense das zeigen können. Ob es halt dann für Siege reicht oder für die Playoffs reicht, ist dann eine ganz andere Frage meiner Meinung nach.
Gut, über die Playoffs würde ich jetzt tatsächlich bei den Denver Broncos auch zum jetzigen Standpunkt noch nicht unbedingt sprechen wollen. Ich glaube, da sind wir einfach ein bisschen zu früh. Ich würde tatsächlich über eine Position sprechen, die wir jetzt, oder eine Positionsgruppe wieder, die wir jetzt bisher so ein bisschen außen vor gelassen haben. Jonathan Harris, Mike Purcell, Draymond Jones und ja, wie siehst du die Defensive Line bei den Denver Broncos für die kommende Saison?
Ja, eigentlich nicht schlecht. Also man, im Endeffekt habe ich sie ja ein bisschen angeteasert schon. Von Miller kommt zurück. Sollte Von Miller an alte Leistungen anknüpfen können, ist es natürlich dann doch für die Broncos eine sehr gute, ja nicht Wiederverpflichtung, aber ein sehr guter Rückkehrer, der sicher für die ein oder anderen Panik in den gegnerischen Offensive Lines sorgen kann. Mit Bradley Chubb hat man auch einen guten Edge Defender. Also hier ist man meiner Meinung nach gut aufgestellt. Und sonst Shelby Harris letztes Jahr sehr gut gewesen. Also laut PFF die Nummer 8 von 126 Defensive Tackles gewesen. Also auch hier sehe ich jetzt nicht so die großen Probleme und könnte mir vorstellen, dass auch die Defensive Line wieder solide Leistungen zeigen könnte für die Broncos.
Alles klar, dann würde ich sagen, was das mit den Denver Broncos erstmal, und wir schauen weiter in unserem kleinen Mini-Ranking zur vergangenen Saison in unserer Season-Preview auf die Los Angeles Chargers. Und ja, die Los Angeles Chargers, die bekommen vor allem einen Spieler wieder, der ihnen vergangene Saison, beziehungsweise dessen Fehlen ihnen vergangene Saison extrem wehgetan hat, Austin Eckler.
Ja, also bei den Chargers mit Austin Eckler, das hat man dann deutlich gemerkt. Also die Running Back Rotation war dann doch ja zum Teil schwierig. Joshua Kelly musste dann das ein oder andere Mal übernehmen und Justin Jackson auch zum Teil. Also die beiden haben ihre Sache mal so gemacht und Austin Eckler natürlich auch für die Chargers im Passing Game, nicht im Running Game, sowohl Running Game, aber vor allem ja auch im Passing Game sehr, sehr wichtig. Und das hat dann schon deutlich wehgetan für die Chargers und das hat man auch gemerkt.
Ja, Justin Herbert, der führt die Offensive der Chargers aufs Feld und in der vergangenen Saison hat man noch nicht so, also sage ich mal, sein Können hat sehr durchgeblitzt, aber er hat halt einfach ja unter seinem Coaching-Staff irgendwo zu leiden gehabt, die es einfach nicht hinbekommen haben. Was erwartest du von Justin Herbert jetzt unter neuem Coaching-Staff für die kommende Saison?
Also ich kann mir vorstellen, dass Justin Herbert nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne macht, nachdem er für viele ja doch auch im ersten Jahr schon eine sehr, sehr positive Überraschung war. vor allem haben die Chargers ja auch viel in die O-Line investiert. Also man hat ja sich mit Corey Linsley einen der besten Center der Liga geholt. Man hat, glaube ich, auch Brian Bulaga noch verpflichten können oder schon vorletztes Jahr verpflichtet, Rashawn Slater auf Left Tackle. Also man hat ihn hier nochmal deutliche Unterstützung gegeben und so kann ich mir halt echt vorstellen, dass Justin Herbert nächstes Jahr zu einem der besseren oder zu einem sehr guten Quarterback in der NFL aufsteigen könnte.
So, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal eine Position an, von der es auch so ein bisschen abhängt, ob Justin Herbert dieses nächste Stadium erreicht, und zwar seine Wide Receiver. Haben wir natürlich mit Keenan Allen auch einen sehr exponierten Namen, aber dann wird es mit Mike Williams und Tyron Johnson schon auch wieder ein bisschen schwierig. Und Tyden Jared Cook, ja, hat auch schon dem ein oder anderen Fan der Raiders damals noch das ein oder andere graue Haar wachsen lassen, oder?
Ja, also die Wide Receiver Position ist halt auch hier mit zwei guten Spielern ausgestattet, mit, wie du schon gesagt hast, Keenan Allen und Mike Williams. Hat hier er wirklich sehr gute Anspielstation. Jared Cook auf der anderen Seite, man musste ja Hunter Henry ersetzen, den man ja gehen gelassen hat Richtung der Patriots. Ist, glaube ich, mittlerweile 37 oder 38 Jahre alt. Ob die Verpflichtung jetzt wirklich so toll ist, sei mal dahingestellt, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, Cook kann sicher gewisse Leistung bringen, aber ob er es über die ganze Saison bringen kann oder ob da nicht irgendwie ein Drop-off drin ist oder eine Verletzung dabei ist, lasse ich mal so dahingestellt. Ich glaube, dass halt offensiv auch im Passing-Game dann wahrscheinlich Austin Eckler sehr viel eingebunden wird. Fantasy-Owners von ihnen wird es freuen. Und das kann ich mir auch ganz cool vorstellen, aber Wide Receiver oder allgemein, sag ich mal, so die Receiver-Position hinter Mike Williams und Keenan Allen, sowohl Tight End wie auch Wide Receiver, immer noch ausbaufähig, und ich glaube, da wird dann auch das Augenmerk drauf liegen, vielleicht, wenn wir schon ganz weit nach vorne schauen in der nächsten Offseason.
Ja, du hast schon gesagt, wir haben ein paar schwierige Positionen bei den Receivern. Ich sage jetzt extra bei den Receivern, nicht bei den Wide Receivern, weil ich eben die Tight End Position auch als sehr, sehr schwierig erachte mit Jared Cook, und vor allem die Tiefe fehlt halt auch einfach, ne?
Ja, also die Tiefe dahinter fehlt auch noch. Stephen Anderson und Donald Parham, beide jetzt nicht wirklich gut. Und Trey McKitty, ja, man hat sich in der 7. Runde oder 6. Runde nochmal einen Tight End von Georgia verpflichtet, von dem ich selber sehr viel halte, aber ob der jetzt sofort einschlagen wird, ist die andere Frage. Und dann ist halt Tight End wirklich eine Position, wo man auf einmal wahnsinnig schwach, meiner Meinung nach, besetzt ist. Und was natürlich dann über den Laufe der Saison natürlich auch ausgenutzt werden kann von gegnerischen Defenses, weil sie sich natürlich dann viel mehr auf Wide Receiver und eben auch Austin Eckler vielleicht fokussieren können im Bereich der Passing Defense.
Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns gleich wieder hier mit der Defense der Los Angeles Chargers sowie natürlich den weiteren Teams der AFC West. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge mit Stefan Reichel und Patrick Rebin. Alles zur kommenden Saison der AFC West. Ich muss gucken, dass ich nicht immer die beiden Conferences miteinander verwechsel. Das ist mir nämlich tatsächlich bei unseren letzten beiden Folgen bei den südlichen Divisionen sehr, sehr häufig passiert. Aber dieses Mal wird mir das nicht passieren. Wir sind bei der AFC West. So, und wir haben jetzt gerade eben schon gesprochen über die Denver Broncos und die Offensive der Los Angeles Chargers. Dann lass uns doch mal gerade da weitermachen, wo wir aufgehört haben, und über die Defensive der Los Angeles Chargers sprechen. Da ist natürlich auch wieder ein Name dabei, der extrem raussticht, ja, mit Joey Bosa. Aber ansonsten, ja, auch eher durchschnittlich, ne?
Ja, also Joey Bosa sticht natürlich heraus. Vor vielleicht ein, zwei Jahren hätte man gesagt, oder für mich stecht er immer noch heraus, weil ich einfach gespannt bin, was er nach seinen Verletzungen einfach leisten kann. Derwin James, der, wenn er aktiv ist, einer der besten Safeties der ganzen Liga ist, aber jetzt natürlich von Verletzungen einfach auch geplagt wurde, leider die letzten Jahre. Aber der sollte dann doch auch wieder einer der Anker der Defense ganz klar werden für die Chargers. Aber sonst sehe ich halt hier schon einiges an jungen Spielern. Also wenn ich zum Beispiel Defensive Tackle Jerry Tillery, der letztes Jahr gepickt wurde in der ersten Runde, mit Asante Samuel Jr. hat man sich einen Cornerback geholt. In der zweiten Runde, glaube ich, heuer Kenneth Murray, letztes Jahr auch First-Round-Pick auf Linebacker. Also hier hat man halt einfach viele junge Spieler, von denen man eben auch abwarten muss und schauen muss, wie sie sich weiterentwickeln können. Sollten sie aber eine gute Entwicklung zeigen, kann es ganz gut werden in der Defensive. Und dann könnte das auch eine überdurchschnittliche Defense werden. Man ist halt so ein bisschen auf Cornerback sonst abhängig. Man hat Chris Harris Jr., soweit ich weiß, verpflichtet, genau. Weiß ich nicht, ob der noch so gute Leistungen zeigen kann. Und sonst mit Michael Davis auf Cornerback bin ich jetzt auch nicht so glücklich. Also Cornerback meiner Meinung nach dann schon ein Fragezeichen. Allgemein die Secondary, wenn ich nehme James ein bisschen aus, weil ich einfach davon ausgehe, dass er gut sein wird, wenn er fit ist. Aber auch Nasir Adderley, ja, es bleibt abzuwarten. Da sind halt viele junge Spieler dabei. Und wie die zu performen, ist halt dann die große Frage im Endeffekt.
Alles klar, ich würde mal sagen, damit ist jetzt auch schon relativ viel gesagt zu den Los Angeles Chargers. Und bevor wir das Ganze hier weiter ausreizen, denn ich glaube, Stefan und ich sind da relativ einer Meinung, was die Defensive angeht. Ich habe sie gerade eben auch schon so ein bisschen angeteasert, als ich die Defensive angeteasert habe. Schauen wir doch einfach mal weiter, was das nächste Team so macht. Das sind die Las Vegas Raiders, wenn mich nicht alles täuscht und mich meine Augen im Stich lassen. Ja, die Las Vegas Raiders, sie haben immer noch Derek Carr als Quarterback, hat er damals seine riesengroße Extension bekommen und ist danach so ein bisschen abgetaucht und dann Marcus Mariota als Second String und unser aller Lieblingsquarterback Nathan Peterman als Third String. Wie schätzt du diese Positionsgruppe bzw. diese Position ein bei den Las Vegas Raiders. So, jetzt. Ich will immer noch Oakland Raiders sagen. Das ist schlimm. Las Vegas Raiders. So.
Ja, Derek Carr hatte letztes Jahr dann eigentlich ein ganz gutes Jahr, wenn man sich auch so ein bisschen die PFF-Grade anschaut. 84,7. 10 bester Quarterback der ganzen Liga gewesen. Also da wirklich nicht schlecht gewesen. Und so muss man halt sagen, hat er mit Marcus Mariota einen der besten oder den besten Backup-Cornerback, nicht Cornerback, sondern Quarterback der Liga, glaube ich, soweit. Also hier sind die Raiders halt ganz gut aufgestellt und da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen auf dieser Position. Und sonst, wenn ich mir die Defense oder nicht die Defense, sondern die Offense ein bisschen anschaue.
Ey, jetzt fängt der auch schon so an hier, ich glaube es nicht.
Es tut mir leid. Darren Waller natürlich auf Tight End, wohl einer der besten Tight Ends hinter Kelce und Kittle, aber dann schon die Nummer 3 meiner Meinung nach. Und sonst mit Henry Rux letztes Jahr einen First Rounder auf Wide Receiver verpflichtet. Man hat noch Bryan Edwards letztes Jahr auch nochmal einen Drittrunden-Pick dazu verpflichtet. Josh Jacobs, Kenyon Drake, bin ich mal gespannt, wieso braucht man Kenyon Drake, wenn man mit Josh Jacobs wirklich einen sehr guten All-Purpose-Back hat. Aber da ist ja John Gruden meiner Meinung nach auch immer etwas fragwürdig oder einfach von seinen Roster-Verpflichtungen her immer ein bisschen eigenartig, um es so zu sagen. Aber sonst schaut halt das eigentlich ganz in Ordnung aus. Wenn ich mir so die O-Line noch kurz anschaue, Alex Leatherwood, der heutige First-Round-Pick, wieder ein Reach meiner Meinung nach, also Reachen tun sie ganz gerne, die Oakland Raiders im Draft, sehe ich nicht, wie der in der ersten Runde gehen sollte, aber das ist ein anderes Thema, der wird wohl auf Right-Tackle starten, auf Left-Tackle, Colton Miller ist ganz okay, Richie Incognito, ja, kann man auch noch sehen, Andre James, auf Center wird schwierig, meiner Meinung nach, und Right Guard mit Denzel Good auch eher schwierig. Also man hat eine gute linke Seite der O-Line, aber die rechte Seite ist dann doch unterdurchschnittlich und könnte tatsächlich zum Problem für die Raiders werden.
Du galoppierst hier gerade schon ganz schön durch, muss ich sagen. ich würde dich jetzt erstmal einfangen an der Stelle und mit dir noch kurz ein bisschen über die Running Back sprechen. Du hast gerade eben gemeint, wer einen All-Purpose Running Back wie Josh Jacobs im Team hat, braucht keinen Kenyon Drake eigentlich. Aber ich stelle mir das tatsächlich relativ spannend vor, weil dadurch, dass Kenyon Drake eben auch absolut kein schlechter ist, hast du einfach eine gewisse Variabilität auf der Position des Running Backs und kannst zum Beispiel, indem du zwei Running Backs in dein Backfield stellst und dann zum Beispiel mit Darren Waller noch einen sehr, sehr guten Receiver rausstellst, eben den Tight End als Receiver nutzt und ihn rausstellst, kannst du die Defensive schon recht böse zu Fehlern verleiten, oder? Weil du hast da wirklich zwei starke, einen sehr starken und einen ebenfalls starken Running Back dann in deinem Backfield stehen, die bereit sind, die Bälle zu nehmen, und eben mit Darren Waller einen starken Receiver auf der Tight End Position, der möglicherweise auch einen Ball fangen kann. Gerade auch zum Beispiel, wo ich es mir extrem spannend vorstellen könnte, wären da Screenpässe, die ja dann eben auf einen der Running Backs, weil du weißt halt eben nie genau, welcher Running Back jetzt durchläuft für den Screenpass, beziehungsweise ob dann der Tight End nicht vielleicht einfach eine kurze Hitch-Route zum Beispiel läuft oder eine kurze Out-Route läuft, um dann den Ball quasi hinterm Screen zu fangen, und welcher der beiden Running Backs jetzt den Ball bekommt und welcher dir gleich die Kniescheibe rausholt.
Also ja, den Punkt sehe ich schon, also dass, wenn beide auf dem Spielfeld stehen werden, dass das für Defenses schwer zu lesen sein wird, was denn wirklich geschieht. Aber ich muss halt sagen, ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt dann wirklich Kenyon Drake genommen hätte. Ich meine, da hätte es vielleicht auch irgendwie ein anderer, man hat noch Jalen Richard zum Beispiel, oder irgendwie auch ein Rookie oder ein Undrafted Free Agent, Undrafted Rookie gereicht, und es hätte nicht unbedingt Kenyon Drake sein müssen. Man darf halt nicht vergessen, Josh Jacobs, wirklich einer, oder seitdem in der Liga ist, wirklich sowohl als Passempfänger wie auch als Läufer natürlich sehr gut. Und die Raiders haben ja auch einen First-Round-Pick für ihn hergegeben, was natürlich bei der Running-Back-Position immer diskussionswürdig ist, meiner Meinung nach. Und dass man ihm ja jetzt potenzielle Snaps wegnimmt, indem man sie Kenyon Drake gibt, obwohl Josh Jacobs eigentlich gute Leistungen gezeigt hat, spricht für mich nicht dafür, dass das irgendwie ein wahnsinnig überlegter Move ist, meiner Meinung nach. Und somit wird es spannend eben zu sehen sein, wie sie denn die beiden einsetzen. Auch hier für Fantasy Owners natürlich für Josh Jacobs dann ein großes Fragezeichen dahinter, wie dann seine zukünftige Rolle zu sehen sein wird. Aber generell bin ich jetzt nicht so der große Fan von der Verpflichtung damals gewesen.
Alles klar, dann schauen wir auf die Defensive der Las Vegas Raiders. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier an der Stelle nicht einfach abbrechen sollen, oder?
Ja, also die Defensive ist tatsächlich...
Also es sind keine Highlights, sagen wir mal so.
Nee, also die Defensive ist halt leider echt kein Highlight. Also ich fange einfach mal vielleicht vorne an mit der...
Fangen wir anders an. Wie verheerend ist die Defensive der Las Vegas Raiders?
Boah, wenn ich es mir so anschaue und wenn ich mir jetzt gerade nochmal die Spieler anschaue, dann wirklich verheerend. Also man hat zwar Yannick Ngakoue, man hat auch Max Crosby, da hat man noch zwei gute Defensive Ends, aber Cleland Farrell zum Beispiel, der 2019er Fourth Overall Pick, konnte bis jetzt seine hohe Draft-Position leider nie irgendwie bestätigen. Man hat auch Maurice Hurst verloren. Da ist man halt dann echt auch nicht sonderlich gut aufgestellt und es wird halt leider nicht so viel besser. Also Corey Littleton konnte nicht überzeugen. Nick Kwiatkowski konnte mal so spielen, also war jetzt nicht sonderlich schlecht, aber allerdings auch nicht der Beste. Und die Secondary ist gleich ein ganz anderer Punkt nochmal. Während man bei der Defensive Line und bei den Linebackern vielleicht sagen kann, ja okay, das ist noch Durchschnitt, fällt halt die Secondary da nochmal deutlich ab. Also Jonathan Abram war laut PFF der schlechteste Safety von allen Safeties, die gerankt wurden. 94 wurden gerankt, er ist wirklich die Nummer 94, kommt jetzt auch schon in sein drittes Jahr, auch ein First-Round-Pick gewesen. Also auch hier irgendwie wieder ein Reach oder ein absoluter Misdraft, meiner Meinung nach. Ja, Cornerback, Trevon Mullen, Casey Hayward Jr., dann Nate Hobbs, ein Fünftrunden-Pick, wird potenziell Spielzeit bekommen, weil auch der letztjährige First Round Pick in, wie heißt er denn, Daumann Annett, wirklich nicht überzeugen konnte und Somit ist halt diese Cornerback- oder Secondary-Position, die jetzt schon über Jahre leider wirklich nicht berauschend war oder sogar eine absolute Schwachstelle der Raiders war, auch weiterhin eine. Und man konnte sich hier kaum Verstärkung einholen, meiner Meinung nach.
Ja, du nimmst mir da so ein bisschen die Worte aus dem Mund. Ich wollte nämlich tatsächlich jetzt auch darauf eingehen, dass die Defensive, und du hast es nochmal ein bisschen präzisiert, vor allem natürlich die Secondary, jetzt wirklich schon seit Jahren ein Problemfeld beziehungsweise eine Problemzone der Las Vegas Raiders ist, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann oder die Frage stellen sollte, warum wird da nichts dagegen getan, gegen diese Problemzone, beziehungsweise wann wird endlich was dagegen getan, gegen diese Problemzone? Vor allem, ich meine, du hast jetzt ja gerade eben schon aufgezählt, die Secondary ist halt wirklich schwierig. Und ich meine, der Erfolg geht dann letzten Endes halt auch durch die Defense, beziehungsweise letzten Endes durch ein ausgewogenes Team, was ich eben nicht sehe bei den Raiders.
Ja, also man hat es schon in den letzten Jahren versucht, so würde ich es gar nicht sagen. Also wenn ich mich zurückerinnere an den Draft 2017, müsste es gewesen sein mit Garen Conley, den man in der ersten Runde verpflichtet hatte. Dann ja, jetzt habe ich ihn ja schon angesprochen, Damon Arnett, Jonathan Abram, man hat ja auch heuer Trevon Merrick verpflichtet oder gedraftet. Man holt sich neue Spieler schon rein, aber die funktionieren alle nicht. Und das ist halt dann ein riesiges Problem, wenn du wirklich Pick und Pick und Pick für diese Secondary verwendest, weil du halt schon siehst, ja, da haben wir unsere Schwachstelle und wir möchten eigentlich was tun und im Endeffekt wird es dadurch nicht besser oder es gibt keine Verbesserung im Endeffekt, was sicherlich für die Fans wie auch für das Management wahnsinnig frustrierend ist, glaube ich, auf der einen Seite. Aber dann ist halt die Frage, warum man sich nicht hier seine Taktik ändert und vielleicht zukünftig mehr auf Veteranen setzt und seine Picks für vielleicht eine andere Position Group aufhebt oder verwendet, indem das Scouting einfach seitens der Raiders vielleicht besser wäre. Da müsste meiner Meinung nach vielleicht endlich mal die richtige Konsequenz draus gezogen werden. Und die liegt wahrscheinlich nicht darin, dass man weiterhin nur Rookies oder eben Spieler aus dem Draft holt, um sich so die Secondary zu verstärken. Insbesondere, weil natürlich auch Player, vor allem auf Cornerback, natürlich eine gewisse Zeit brauchen und die Transition gar nicht so leicht ist von College zu NFL.
Alles klar, dann würde ich sagen, war es das an der Stelle mit den Las Vegas Raiders. Und wir kommen schon, zumindest nach der Pause, zu unserem letzten Team hier aus der AFC West, den Kansas City Chiefs. Und da wird es, glaube ich, auch nochmal gleich ganz spannend, denn die Kansas City Chiefs, die gehen in meinen Augen, aber dazu gleich natürlich mehr, auch wieder als einer der großen Favoriten auf den Titel ins Rennen diese Saison. Damit sage ich mal tschümmelö, bis gleich, bleibt dran. Nach der Pause geht's hier weiter mit der Season Preview auf die AFC West. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile sehr, sehr weit fortgeschritten, was unsere Season-Previews auf die nächste Saison angeht und machen hier bei uns natürlich weiter mit dem letzten Team der AFC West und das ist ein Team, das zumindest mal als Anwärter auf ein Championship natürlich mal wieder ins Rennen geht. Das gehst du automatisch, wenn du einen Quarterback heißt, der Patrick Mahomes heißt. Stefan, wie siehst du die Off-Season-Performance der Kansas City Chiefs? Ich meine, wir haben da auch schon in unserer Off-Season-Besprechung relativ kontrovers drüber gesprochen, da du natürlich auch zum Beispiel, aber wir kommen gleich noch auf die O-Line zu sprechen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Skill-Positions an. Da hat sich eigentlich relativ wenig geändert, oder?
Nee, also bei den Skill Positions hat sich wirklich nicht viel verändert. Der größte Abgang wird wohl Sammy Watkins gegangen sein, der im Endeffekt das Team verlassen hat, aber sonst Hat man weiterhin Travis Kelce, man hat Mecole Hardman, man hat natürlich Tyreek Hill, man hat auch weiterhin DeMarcus Robinson, also viele der Wide Receiver, mit denen Patrick Mahomes erfolgreich war über die letzten Jahre, bleiben auch weiterhin bestehen. Und man hat halt auch Clyde Edwards-Helaire, der im Endeffekt ja jetzt in sein zweites Jahr geht und sicherlich sowohl im Passing wie auch im Running Game eine interessante Option für die Kansas City Chiefs Offense und Eric Bieniemy, den Offensive Coordinator, sein kann.
Ja, du hast gesagt, Sammy Watkins ist weg, aber ich würde mal behaupten, das tut ihnen gar nicht mal so sehr weh, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt, oder?
Nee, also der Weggang tut meiner Meinung nach nicht sonderlich weh. Ich glaube, Watkins hat auch einen Teil der letzten Saison wieder verletzt gefehlt. Und man ist halt immer noch so gut aufgestellt, einfach auf Wide Receiver. Man hat auch Tajay Sharpe zum Beispiel sich noch verpflichten können. Also hier Wide Receiver und allgemein Receiving Core der Chiefs weiterhin sehr, sehr gut und somit auch der Abgang wirklich auffangbar für die Chiefs.
Alles klar. Dann würde ich an der Stelle jetzt tatsächlich schon auf die Offensive Line der Chiefs zu sprechen kommen, denn da gab es, sage ich mal, einige kontroverse Meinungen darüber, denn die Chiefs haben sich mit Joe Tooney einen der zwei wahrscheinlich relativ sicher besten Offensive Linemen geholt, die in dieser Offseason verfügbar waren, haben aber natürlich auch gleichzeitig einiges verloren in der Offensive Line, oder?
Ja, also man hat schon Spieler verloren in der Offensive Line, aber man hat sich meiner Meinung nach deutlich verstärkt. Also nicht nur Joe Tooney, der ja wohl einer der besten Left Guards der Liga ist, man hat sich ja auch noch Orlando Brown Jr. Ertradet mit den Ravens, weil er dort unglücklich war. Er wollte unbedingt einen Left Tackle spielen, was er bei den Kansas City Chiefs jetzt eben auch machen kann. Und somit glaube ich eigentlich, dass die O-Line, die ja vor allem im Super Bowl-Spiel natürlich ein Riesenproblem war, heuer deutlich besser halten kann über die komplette Saison und Patrick Mahomes nicht outside of the pocket irgendwelche Wunderwürfe machen muss, um irgendwie sein Team im Spiel zu halten. Also hier hat meiner Meinung nach das Front Office richtig reagiert, sehr viel in die Hand genommen, aber ich glaube, dass das auch gut werden wird und man somit halt wirklich wieder, meiner Meinung nach, die beste Offense der Liga stellen kann.
Wenn wir jetzt nochmal genau auf das eingehen, was sie verloren haben, das mit Eric Fisher und Mitchell Schwartz auf Left und Right Tackle, natürlich ja, schon extrem problematisch, denn das waren wirklich sehr, sehr profilierte, sehr, sehr erfahrene und sehr, sehr gute Tackles. Jetzt hast du, wie gesagt, einen Spieler wie Joe Tooney verpflichtet, der eben kein Tackle, sondern Guard ist, zwar unbestrittenermaßen einer der besten Guards und natürlich auch einer der besten All-Liner der Liga ist. Und hast jetzt eben Lucas Niang und du hast ihn gerade eben schon erwähnt, Orlando Brown auf dieser Position stehen, die beide aber jetzt verglichen mit Eric Fisher und Mitchell Schwartz schon ein Downgrade sind, oder?
Ja, also Lucas Niang schon, weil er halt einfach noch nicht so viel Playing Time hatte. Orlando Brown Jr. würde ich jetzt gar nicht so als Downgrade, vielleicht sogar als Upgrade oder gleichwertiger Ersatz zu Eric Fisher sehen. Es ist natürlich schon die Frage, die Umstellung von Right Tackle auf Left Tackle sollte nicht so leicht sein, was ich so gehört habe. Also ich als Nicht-O-Line-Spieler weiß es nicht so, habe aber schon des Öfteren gehört, dass diese Transition eben nicht so leicht ist. Also hier ein kleines Fragezeichen, aber wenn man sich so ein bisschen die Stats von Orlando Brown Jr. ansteht, war der schon echt gut bei den Ravens und sollte dann auch, glaube ich, an diese Leistungen anknüpfen können und für die Chiefs dort gute Leistungen zeigen.
Alles klar, dann würde ich jetzt tatsächlich als nächstes auch schon langsam auf die Defensive der Kansas City Chiefs zu sprechen kommen. Ich meine, wir haben bei den Kansas City Chiefs ein Team, das, wie wir es hin und wieder mal haben, vor allem in der Offensive brilliert, in der Defensive schaut es da schon wieder schwieriger aus. Natürlich hast du mit Tyrann Mathieu auch hier wieder einen sehr exponierten Namen, der da sofort beim Lesen raussticht, aber ansonsten ginge das, um das mal nett zu sagen, schon besser in der Defensive, oder?
Ja, also bis auf Tyrann Mathieu und Chris Jones fehlen halt so irgendwie die großen Namen in der Defense. Also man hat dort, sag ich mal, insgesamt ein Team zusammen, was dann okay performt, aber von den einzelnen Spielern her ist man hier halt wirklich nicht sonderlich gut aufgestellt. Und man muss das vielleicht auch gar nicht so, stelle ich jetzt einfach mal so ein bisschen in den Raum die Aussage, weil halt einfach die Offensive so gut ist und halt einfach auch so viele Punkte kreiert, dass viele andere Teams einfach offensiv gar nicht mithalten können und dafür die Defense dann auch ausreicht. Wie gesagt, sonst fangen wir mal auch hier wieder vielleicht vorne an. Derek Nnadi ist noch ganz gut, aber sonst sieht halt der Rest der Defensive Line nur okay aus. Anthony Hitchens auch nicht mehr der Jüngste, auch nicht mehr so die guten Leistungen gezeigt. Willie Gay Jr. kommt jetzt in sein zweites Jahr. Hier erhoffen sich sicherlich die Chiefs auch einen Schritt nach vorne, obwohl er auch im ersten Jahr ganz gut abgeliefert hat. Und sonst, ja, Daniel Sorensen zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, ob der jetzt auch heuer noch so gute Leistungen zeigen wird. Und auf Cornerback hat man sich zum Beispiel Mike Hughes verpflichtet, was jetzt auch nicht so sonderlich berauschend ist, meiner Meinung nach.
Jetzt gibt es ja diesen wundervollen und vor allem auch schon sehr abgegriffenen Spruch: Offense wins games, Defense wins championships. Und dementsprechend würde ich sagen, oder würde ich der Defensive dann doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beimessen. Lag es letzte Saison auch an der Defensive, dass es am Ende nicht gereicht hat?
Ich würde sagen, nein. Ich glaube, wenn die Offense tatsächlich so performen hätte können oder die O-Line nicht so wahnsinnig Probleme mit diesem ja doch sehr, sehr guten Pass-Rush gehabt hätte, dann wäre es auf jeden Fall enger geworden. Und das war für mich mehr so der Key, warum die Chiefs das Spiel verloren haben, wie die Defense. Klar, wenn du jetzt eine wahnsinnig gute Defense noch stellen würdest mit Stars auf jeder Position, dann wäre es vielleicht noch mal leichter, aber im Endeffekt haben natürlich auch die Chiefs einen Cap-Space und der ist natürlich auch sozusagen hiervon betroffen. Man versucht das Ganze so ein bisschen aufzufangen auf der Defense-Seite, wie es mir scheint, halt mit Spielern oder mit jungen Spielern, vor allem in der Secondary, die bei anderen Teams entweder nicht so performt haben oder aufgrund, ja sage ich mal, von rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft das Team verlassen mussten. Also zum Beispiel DeAndre Baker wurde ja von den Giants entlassen, weil er angeblich bei einem Bankraub beteiligt war, dort zugleich sogar auch verhaftet wurde, aber mittlerweile freigesprochen ist. Mike Hughes auch von den Vikings entlassen, erstens wegen schlechter Leistungen, aber auch, glaube ich, wegen dem einen oder anderen Off-Field-Problem, und so versucht man hier sich ein bisschen aufzubauen, aber ob das auf Dauer gut geht, wage ich auch mal zu bezweifeln. Und es kann schon sein, wenn halt mal die Offense zu Problemen führt, dass halt die Defense es nicht ganz kompensieren kann, leider. Aber so gut und so tief wie auch die Offense ist, sollte es halt fast nie zu Problemen kommen, meiner Meinung nach.
Alles klar, also ein Team, das wirklich sehr, sehr stark auf die Offense baut, bauen wird und auch bauen kann, dann bin ich mal sehr gespannt, was die kommende Saison den Kansas City Chiefs bringt. Und ich würde sagen, wir sind langsam am Ende angelangt unserer Preview auf die AFC East, auf die AFC West. Guck mal, wenn ich jetzt schon keine Fehler mehr mit AFC und NFC mache, dann beginne ich jetzt einfach damit, East und West durcheinander zu bringen. Es ist natürlich die AFC West und das waren die Kansas City Chiefs. Und wie am Ende jeder Folge unserer Season Preview bin ich jetzt mal wieder an der Reihe. Und zwar damit mein persönliches, mein ganz höchst persönliches Top 4 sozusagen aufzustellen und somit zu entscheiden, welches Team am Ende welche Position belegen wird. Und ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass diese Division diejenige sein dürfte, die mir da am leichtesten fällt. Denn in meinen Augen Clear-Cut, viertes Team und somit schlechtestes Team der kommenden Saison sind die Denver Broncos. In meinen Augen müssen wir da nicht arg viel drüber reden. Das dürfte, denke ich mal, die safeste Position sein. Dann ist so ein bisschen die Überlegung zwischen den Raiders und den Chargers. Allerdings muss ich auch eigentlich da nicht lange überlegen. Du hast vorhin schon gesagt, Justin Herbert hat in der vergangenen Saison unter widrigen Umständen schon gezeigt, zu was er imstande ist, beziehungsweise was er imstande ist zu leisten dort. Und die Raiders, ja, es ist einfach schwierig. Derek Carr ist eben auch ein bisschen zu shaky, zu unsicher, welchen Derek Carr wir dann gerade sehen. Dementsprechend auch hier relativ klar die Raiders auf Platz 3, die Chargers auf Platz 2, die Chiefs auf Platz 1 und um das Ganze dann auch gleich noch ein bisschen zu präzisieren, gehe ich schwer davon aus, dass sowohl die Chiefs als auch die Raiders am Ende in die Playoffs kommen und kann mir bei den Chiefs tatsächlich sogar sehr gut vorstellen, dass sie es am Ende wieder in den Super Bowl schaffen und am Ende dann den Super Bowl auch gewinnen können.
So, ich muss jetzt nochmal blöd nachfragen. Hast du jetzt die Chargers oder die Raiders auf 2?
Die Chargers.
Weil du gerade von den Raiders gesprochen hast, dass die in die Playoffs kommen.
Deshalb war ich kurz verwundert. Ja, nee, my bad. Natürlich die LA Chargers werden in die Playoffs kommen.
Ja, also mit dem würde ich mitgehen. Ich sehe es 1-1 so wie du. Ich würde auch davon sprechen, dass die Chiefs in der AFC der Super Bowl Contender Number One sind weiterhin. Auch ganz unverändert meiner Meinung nach und dahinter die Chargers mit hoffentlich besserem Coaching einfach auch einen Schritt nach vorne machen können und dahinter ja Raiders einfach aufgrund der Defensive wird es nicht über Platz 3 hinausgehen und bei den Broncos mit der schwachen Offensive voraussichtlich wird es nur für Platz 4 reichen.
Alles klar, also auch hier mal wieder sehr, sehr übereinstimmende Meinung bei uns. alles gut, ich meine, das bedeutet ja einfach nur, dass wir eben auf der gleichen Wellenlänge sind, was diese Division angeht. Damit verabschiede ich mich, bleibt auch ihr auf unserer Wellenlänge. Gut, wir sind nicht im Radio, deswegen funktioniert der Joke hier nicht ganz so gut. Aber bleibt auf jeden Fall weiterhin dran. Ihr könnt unsere Podcasts natürlich in dem Podcatcher eurer Wahl euch anhören. Und ja, folgt uns auf Social Media, Instagram und Twitter @InterceptionFT. Bei Facebook heißen wir Interception Football Talk natürlich. Bleibt dran, hört wieder rein, beziehungsweise klickt unsere Podcasts wieder an, wenn es dann das nächste Mal heißt Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.